Heute sprechen wir abschließend über die NBA Finals, die Blockbuster-Deals rund um Anthony Davis und Mike Conley und unsere Einschätzungen zu den großen Free Agents in diesem Jahr. Viel Spaß und ahoi!
Ei, ei, Basketballfans, Schuhe aus, Füße hoch, wir gehen wieder auf NBA-Tauchgang. Analyse in der Tiefe mit Arne und Nils.
Wow, right in your living room.
And it goes from an incredibly awkward angle.
NBA-Fans, wie schön, dass ihr wieder reinhört beim NBA-Tauchgang. Die Saison ist vorbei, die Raptors sind Champion, Kawhi Leonard ist Finals-MVP, schwere Verletzungen für Kevin Durant und Klay Thompson und direkt nach Saisonende schon die ersten Blockbuster-Trades. Es gibt viel zu besprechen, dabei haben wir eigentlich kaum Zeit, denn mein Gesprächspartner Arne Brandt steht quasi schon mit einem Bein im Kreißsaal. Arne, wie geht's dir?
Hi Nils, hi Leute. Ja, mir geht's gut. Meine Frau ist schon im Krankenhaus, allerdings geht's noch nicht richtig los. Von daher bin ich zu Hause und passe auf unseren Sohn auf. Falls der Anruf kommt, muss ich allerdings los.
Easy und locker zu Hause, aber dort ist ein bisschen Spannung. Wir bleiben mal gespannt, ob wir hier unterbrechen müssen und einen halben Podcast erstmal veröffentlichen. Auf jeden Fall sehr schön für euch, dass es nochmal Nachwuchs gibt. Beim nächsten Mal können wir berichten, wie es gelaufen ist.
Jetzt, wir freuen uns sehr, es wird eine Tochter, aber Basketball ist mir sehr wichtig. Allerdings würde ich deswegen nicht die Geburt verpassen. Auf keinen Fall.
Verständlich. Das letzte Mal, als wir gesprochen haben, da stand es noch 3-1 in den Finals. Und wir hatten schon beide angenommen, dass es so endet, also dass die Toronto Raptors Champion werden. Allerdings, wie das Ganze dann zu Ende ging, war natürlich nicht zu erwarten. Erst die Wiederkehr von Kevin Durant, dann auch gleich wieder das Ausscheiden von Kevin Durant, tatsächlich mit einem Achillessehnenabriss. Das Spiel trotzdem noch bei den Warriors gelandet. Sie konnten das noch gewinnen und im darauffolgenden Spiel, ich habe es in unseren Chats schon zum Teil gesagt, Klay Thompson hat den Flammenwerfer angeworfen. Also ist wirklich absolut heiß gelaufen. Umso tragischer, dass er sich auch nochmal verletzt hat mit einem gerissenen Kreuzband in einer unglücklichen Aktion, wo er zum Dank hochgegangen ist und in der Luft noch von Danny Green getroffen wurde. Das Spiel war dann zwar auch knapp, aber es ging dann an die Raptors und dann war es gelaufen. Wie ist sozusagen dein Eindruck zu den letzten beiden Spielen und dem Ende der Saison und der Finals 2019?
Ja, erstmal muss man natürlich diese Verletzung erwähnen. Sehr, sehr tragisch für Kevin Durant und für Klay, für die Warriors, für die ganze Liga. Jeder, der die Playoffs verfolgt hat und der gesehen hat, wie die Warriors gespielt haben, muss einfach sagen, wahrscheinlich, dass es eine der schlimmsten Situationen ist, die wir in den letzten Jahren, also soweit ich mich erinnern kann, gesehen haben, dass zwei so talentierte Spieler, die auf so einem guten Level sind und in ihrer Prime bei so einem Team, das in den letzten Jahren so dominiert haben, dann so ausscheiden und mit Verletzungen, die auch den Rest ihrer Karriere beeinflussen können, das ist schon natürlich eine große Geschichte, aber andererseits soll es die Leistung der Toronto Raptors überhaupt gar nicht schmälern. Ich finde, die Raptors haben diese Serie letztendlich verdient gewonnen, waren das tiefere Team. Das gehört eben auch dazu. Es gibt immer Verletzungen in jedem Jahr und ich halte überhaupt nichts davon, hinterher zu sagen, ja, aber da waren ja Spieler verletzt und der Titel ist deswegen nur so zustande gekommen. Unter anderen Umständen wäre es vielleicht nicht so gelaufen. Wenn jemand Champion wird, dann ist es für mich einfach so, da braucht man hinterher nicht mehr drüber debattieren. Das gehört alles zum Spiel dazu. Es ist sehr schade, aber die Raptors sind verdient Champion geworden. Und ich finde, auch wenn man sich den ganzen Weg durch die Playoffs für die Raptors anguckt, war das schon eine krasse Leistung. Erste Runde Orlando war natürlich noch relativ einfach, aber danach Philly und Milwaukee waren hammerharte Gegner. Da haben andere Teams, die Champion geworden sind, in den letzten Jahren schon einen ganz anderen Weg gehabt. Wir haben zum Beispiel gerade bei Twitter eine ziemlich ausführliche Debatte nochmal über Allen Iverson und die Philadelphia 76ers geführt, die in den Playoffs 2001 einen ganz, ganz leichten Weg, also eher einen leichteren Weg hatten, da mit den Milwaukee Bucks, mit Ray Allen und mit Indiana Pacers, mit dem 35-jährigen Reggie Miller und so weiter. Also das war jetzt schon ein sehr, sehr tougher Weg in die Finals und da haben sie dann eben auch die Warriors gespielt, die trotzdem ein Championship-Team sind und bei denen man trotz dieser Verletzung eben gemerkt hat, wie gefährlich sie sind, wie gut sie sind. Und jetzt, wie du es gesagt hast, das Spiel 5 haben sie dann noch gewonnen, obwohl Durant sich verletzt hat. Und in Spiel 6, da haben sie auch noch bis zur letzten Minute alles gegeben und waren dran, hätten das Spiel gewinnen können mit dem Wurf von Steph Curry. Also,
ey, Arne, stell dir mal vor, Steph Curry hätte den Wurf noch getroffen in Spiel 6.
Ja, also wie gesagt, die Warriors haben eine unglaubliche Performance abgeliefert unter all den Widrigkeiten, mit denen sie zu kämpfen hatten, immer nah dran gewesen, die Raptors zu schlagen. Und da muss man natürlich auch am Ende tatsächlich sagen, als neutraler Beobachter, mit Kevin Durant und Klay Thompson die ganze Serie, hätten die Warriors das doch eventuell nochmal geschafft. Also mein Gefühl ist, dass es dann vielleicht doch nochmal gereicht hätte, auch wenn ich sehr viel von dem Kader und der Tiefe und der Ausgeglichenheit der Raptors halte. Aber ich glaube, die Warriors hätten in diesem Jahr, wenn sie komplett fit gewesen wären, nochmal den Titel gewinnen können. Das ist schon auf jeden Fall eine krasse Truppe. Jetzt ist es natürlich so, dass Thompson und Durant in der nächsten Saison nicht spielen werden, zumindest zu großen Teilen. Thompsons Verletzung mit dem Kreuzbandriss ist natürlich noch etwas kürzere Zeit, die man da zurückkommen kann.
6 bis 7 Monate hatte ich jetzt gehört, wird erstmal so angepeilt. Also könnte dann noch sozusagen in der Saison wiederkommen. Ist aber natürlich immer sehr unterschiedlich, ne? Also lässt sich nicht so leicht im Kalender festsetzen, wie schnell das dann zurückgeht.
Ja, also Durant und Thompson sind natürlich auch Free Agents. Von daher weiß man gar nicht, ob sie jetzt tatsächlich bei den Warriors bleiben und dann da eben die Rehab machen oder ob es woanders stattfindet. Bei Klay Thompson ist ja schon eher das Gefühl, dass er bei den Warriors bleibt. Bei Durant ist es ein bisschen fraglicher. Was ist denn dein Gefühl, was mit den beiden passiert?
Bei Clay ist ja, eine Aussage von seinem Vater jetzt so ein bisschen prominent geworden, der im Prinzip gesagt hat, es liegt an den Warriors. Also wenn sie ihm den Max-Contract auf den Tisch legen, dann wird er unterschreiben und ich glaube auch dazu wird es kommen. Also bei Clay war eigentlich ja kaum mal ein Fragezeichen. Er hat eigentlich immer gesagt, dass ihm das sehr wichtig ist in Golden State, dass er sich auch als jemand sieht, der die Championship-Kultur von Anfang an geprägt hat. Und da sehe ich es schon fast als sicher an, dass es so kommt. Und ich glaube tatsächlich, dass jetzt die Verletzung von Durant auch letztendlich diesen letzten Push geben könnte, vermutlich wird, dass er bei den Warriors bleibt. Denn jetzt einmal die Rehab nochmal zu machen mit der Franchise im Hintergrund und so zurückzukommen, ist ein leichteres, als jetzt in dieser Situation nochmal das Team zu wechseln, völlig woanders nochmal anzufangen und dann ein Jahr auszusetzen, um dann nochmal so einen Neustart zu probieren. Weil auch dieses Experiment, was dann Durant für sich nochmal durchgeführt hat, jetzt irgendwie nochmal ein völlig anderes Team zu übernehmen und dann nochmal zu versuchen, die Championship zu holen, das wird jetzt unter diesen neuen Voraussetzungen natürlich auch würde schwieriger werden. Ne? Du weißt halt natürlich nicht, wie er zurückkommt. Die meisten Spieler sind nach einem Achillessehnenabriss nicht die gleichen Spieler gewesen. Und Durant hat natürlich nun so ein Format, dass man immer noch davon ausgehen muss, dass er ein Superstar ist, wenn er wiederkommt. Aber es wäre sicherlich für ihn ein angenehmeres Karriereende oder letzte Phase seiner Karriere, wenn er das nochmal mit einem starken Warriors-Team probiert und sie halt mit ihm in der übernächsten Saison mal versuchen, den Titel zu holen und mal gucken, was geht dann im nächsten Jahr. Also mein Tipp wäre tatsächlich, dass beide einen Max-Deal bekommen und sie sich im nächsten Jahr versuchen durchzuschlagen.
Und du meinst auch, dass Durant einen langen Max-Deal bekommt? Also jetzt, dass er dann den Rest seiner Karriere, also auf jeden Fall die guten Jahre seiner Karriere bei den Warriors verbringt?
Ja, ich glaube, so wird es sein. Ich bin mir nicht sicher, ob es so gekommen wäre, wenn er sich nie verletzt hat, aber ich glaube, für ihn müsste es jetzt einfach schon auch in Richtung finanzielle Sicherheit gehen, auch wenn man bei den Millionenbeträgen, die er jetzt in seiner Karriere schon verdient hat, davon eigentlich gar nicht sprechen kann, aber trotzdem darum geht, das meiste rauszuholen. Und er hat wahrscheinlich jetzt trotz Verletzungen mehrere Teams, wo er sich das aussuchen könnte. Und warum dann jetzt nicht diese Legacy so dort zu Ende führen, nochmal versuchen, einen Titelerfolg nochmal zu landen und die finanzielle Sicherheit mitzunehmen. So. Ich glaube, die Warriors würden es machen. Und ja, das halte ich für die größte Wahrscheinlichkeit.
Ja, also mein Gefühl ist das auch. Ich denke, Thompson ist fast Lock um da zu bleiben. Und bei Durant sehe ich es eigentlich auch. Ich glaube auch, dass es eben genau, wie du gesagt hast, diese Situation jetzt so verändert hat. Die Warriors haben jetzt nach der Verletzung von Durant diese Championship nicht gewonnen. Ich glaube schon, dass es so ein bisschen so diesen Druck von seinen Schultern nimmt. Mhm. Gerade, dass die Warriors auch ohne ihn die ganzen Championships gewonnen hätten, was manche Leute ja so sagen. Ja, ich, also mein Gefühl ist auch, dass beide bleiben. Und ja, dann nochmal zu den Toronto Raptors. Was ist denn dein Gefühl, was da passiert? Meinst du, Kawhi Leonard wird diese sagenhafte Saison als seine einzige bei den Raptors so stehen lassen und woanders hingehen? Oder ist diese ganze Situation jetzt auch, wie krass die Fans hinter dem Team stehen, zu großartig gewesen, um das jetzt ohne eine Titelverteidigung zu verlassen?
Ich fand es auf jeden Fall sehr beeindruckend, dass Kawhi das knallhart durchgezogen hat und sich auch im Championship-Jubel und so weiter und so fort nicht dazu durchgerungen hat oder sich nicht dazu erpressen lassen hat, irgendwas zu seiner Free Agency zu sagen. Oftmals ist es ja schon so, wenn du irgendwie gerade in so einem Hype bist, dann sagst du halt doch irgendwas in der Richtung, dass du bleibst oder wie auch immer. Er war da schon ziemlich knallhart zu sagen, er verschiebt diese Frage für sich und ich glaube tatsächlich, dass er die Entscheidung noch nicht ganz getroffen hat. Meine Empfindung wäre jetzt, dass er nach so einer Saison und wie das Ganze gelaufen ist, mit dem Hype, den er jetzt auch in Toronto erfährt, dass er eigentlich bleiben sollte, dass ich das am coolsten fänden würde, wenn er bleibt. Es hieß ja jetzt schon in den Medien, dass die Lakers da definitiv raus sind, dass die Clippers auf jeden Fall ein Thema sein könnten für ihn, aufgrund eben dessen, dass es LA ist, er aus Kalifornien kommt. Die gleichen Gründe, die jetzt letzten anderthalb Jahre dann immer schon genannt wurden in solchen Fällen. Aber ja, also mein Wunsch wäre eigentlich, dass er in Toronto bleibt. Und in der Eastern Conference hat er da auch weiterhin mit diesem Team zumindest die nächsten zwei Jahre noch eine gute Perspektive. Natürlich kommen die Bucks halt immer mehr und auch die 76ers, das war jetzt immerhin eine 7-Spiele-Serie, sind ein starker Gegner. Aber ich glaube, sie hätten jetzt einfach nochmal die Chance, back-to-back zu gehen. Also warum nicht? Es hat einmal geklappt, jetzt haben sie den Championship im Rücken und nächstes Jahr sind die Warriors immer noch angeschlagen. Ob sich die Lakers jetzt tatsächlich zu einem Contender formieren, müsste man halt erstmal sehen. Über den Trade wollen wir noch reden gleich. Aber wie siehst du das? Siehst du Leonard schon in Kalifornien?
Nee, mein Gefühl ist, dass die Chancen sehr gut stehen, dass er in Toronto bleibt. Mhm. Also, ich hatte gerade noch die Statistik gelesen, dass Kawhi Leonard ja schon bei den Spurs und bei den Toronto Raptors jetzt Finals-MVP geworden ist. Es gibt nur zwei andere Spieler in der Geschichte, die bei zwei Teams Finals-MVP geworden sind. Mhm. Und Kawhi Leonard könnte dann halt, wenn er jetzt nochmal wechselt, sogar bei drei verschiedenen Teams theoretisch mal Finals-MVP werden. Also wenn das sein Ziel ist, ja, muss er sich auf jeden Fall eine gute Franchise aussuchen. Klar, die Clippers sind gut aufgestellt. Das ist schon verlockend. Ja. Ich kann den Appeal schon sehen. Ich finde, die Clippers sind eine sehr, sehr gut geführte, sehr verheißungsvolle Franchise mit einem guten Plan. Und ich könnte es verstehen, wenn er hingeht, aber andererseits, Masai Ujiri hat dieses Team zusammengebaut. Die Leute haben jetzt alle gezeigt da im Kader, dass das Team tief ist und dass alle noch genug im Tank haben, auch wenn manche schon etwas älter sind. Ja, also ich glaube, einen Run wird es noch geben, ist so mein Gefühl, aber mit doch auch recht großen Fragezeichen.
Ja, eine Sache, die mir zu Kawhi Leonard jetzt noch einfällt, er ist ja wie völlig unbeschritten, klar ist, auch zum Finals-MVP gewählt worden, allerdings nicht einstimmig. Und zwar eine Stimme von Hubie Brown ging nicht an Kawhi Leonard. Und rate mal, wen er aufgestellt hat.
Lied.
Ja, hast du es schon gehört, ja?
Ja, ich habe schon gehört.
Fand ich doch schon ein bisschen skurril, aber manchmal machen einzelne Journalisten das, glaube ich, auch so ein bisschen, um nochmal so einen kleinen Hype auszulösen oder eine Diskussion auszulösen. Aber ich finde diesen, also selbst wenn Van Vliet, also er hat natürlich eine super Serie für seine Verhältnisse einfach gespielt, aber ich finde es etwas verfehlt, also auch die Interpretation des Awards Most Valuable Player etwas verfehlt, dann jemanden wie Fred Van Vliet dann tatsächlich den Finals MVP geben zu wollen.
Ja, Fred VanVleet hat in der Serie 14 Punkte, 2,7 Rebounds, 2,2 Assists im Schnitt gemacht. Ja. Er hat natürlich in Spiel 6 in der entscheidenden Phase die entscheidenden Plays gemacht. Ja. Er hat in dem Spiel von der Bank in 34 Minuten 22 Punkte gemacht. Aber ihm deswegen den Finals-MVP zu geben, ist völlig überzogen und so richtig krasser Recency-Bias wegen den letzten 12 Minuten, die man gerade gesehen hat. Und man muss auch noch dazu sagen, dass er in dem Spiel ein Plus-Minus von minus 10 hat. Also er hat natürlich gute Plays gemacht, aber er ist der Spieler, der das zweitschlechteste Plus-Minus in dem Spiel hatte. Also da jetzt zu sagen, Fred VanVleet ist der Finals-MVP, ist wirklich absolut daneben.
Ja, also Hubie Brown, ich höre ihn auch mehr mittlerweile nicht mehr so gerne als Kommentator an. Wir hatten, glaube ich, neulich auch mit Jonathan schon mal drüber gesprochen, über einige Moderatoren-Konstellationen, die so ein bisschen auf den Zeiger gehen, und Hubie Brown gehört für mich da auf jeden Fall so ein bisschen dazu, und deswegen musste ich doch ein bisschen schmunzeln, als ich diese MVP-Wahl dann noch gesehen habe. Aber die Raptors haben gut gefeiert, auf jeden Fall freuen sie sich über die Championship, und auch Kawhi ist ganz schön aus sich rausgegangen. Ich finde, er hat nochmal sehr an Sympathie gewonnen bei vielen Leuten. Und
ja, er hat auch danach, direkt nach der Championship, gab es so Szenen, wo er dann wirklich einfach mal so herzlich gelacht hat. Ja. Er hat bei der Championship-Parade dieses Lachen vom Anfang der Saison, von diesem Media Day, hat er nochmal so selber so ein bisschen veralbert. War auch super, super witzig. Da sind alle ziemlich ausgeflippt. Ja, ja, es war schon ein großartiger Run, und ich hoffe einfach persönlich, dass es davon nochmal so ein Revival gibt.
Ja.
Also ansonsten würde es doch sehr an den Championship Run von den Dallas Mavericks erinnern, wo das Team einfach hinterher nicht wieder so zusammengebracht wurde. Und ich glaube auch wirklich, dass die Raptors nochmal eine krasse Saison spielen können. Und da kann man jetzt auch den Blick nochmal auf die Liga richten. Also du hast es ja schon gesagt, manche Teams in der Eastern Conference werden in der nächsten Saison vielleicht nicht mehr so stark sein. Die Boston Celtics auf jeden Fall. Niemand weiß genau, was jetzt mit Phillies Free Agents wird. Die Milwaukee Bucks haben auch viele Free Agents. Da muss man auch mal sehen, wie das Team in der nächsten Saison aussieht und ob sie alle zurückbringen können. Also da wäre auf jeden Fall nochmal der Weg vielleicht machbar in die Finals. Und dann, wie du gesagt hast, die Warriors sind als dieses Team in der nächsten Saison auf jeden Fall nicht da. Durch die Verletzungen und auch durch die Ungewissheit in der Free Agency. Und ja, also es wäre vielleicht die Chance für die Raptors, nochmal den zweiten Titel hinterherzuschießen. Aber wir haben es jetzt ja schon einige Male angesprochen, es gab diesen großen Trade zwischen den Lakers und den Pelicans. Nach monatelangen Debatten darum, was mit Anthony Davis passiert, ist es jetzt eben abgelaufen. Er wurde zu den Los Angeles Lakers, noch nicht hundertprozentig, aber doch schon mal vereinbart, getradet. Und das Paket, das bisher vereinbart wurde, ist, die Lakers schicken Brandon Ingram, Lonzo Ball, Josh Hart als Spieler und dann noch den 2019er vierten Pick, den 21er Pick, falls er unter die ersten acht fällt. Das ist eine Reverse Protection. Wenn er nicht unter die ersten acht fällt, wird es der 2022er Pick unprotected. Dann im Jahr 2023 Swap Rights, also die Pelicans können mit den Lakers die Picks tauschen, falls der Lakers-Pick besser ist. Und dann nochmal die Option, entweder den Pick 2024 unprotected zu nehmen oder, wenn der ihnen nicht so gut gefällt, weil die Lakers dann noch gut sind, den 2025er First-Round-Pick unprotected. In 2024 ist LeBron 40, in 2025 ist LeBron 41. Also es liegt sehr weit in der Zukunft.
Ja.
Und ja, wenn du das so hörst, was sind deine ersten Gedanken zu dem Trade, Nils?
Ja, ich bin natürlich jetzt schon sehr stark auch beeinflusst von deinen Twitter-Kommentaren. Wir haben uns da auch schon drüber unterhalten. Es ist auf jeden Fall eines der größten Pakete der letzten Jahre, Jahrzehnte. Also ein ähnlich großes Paket, würde ich sagen, kann ich mich jetzt so erinnern, war vielleicht damals Carmelo Anthony, waren aber weniger die Picks als die Spieler, die damals auf den Tisch lagen. Und das ist jetzt, ja, dann vielleicht eine Größenordnung wie damals dieser Nets-Trade, der Brooklyn Nets, die gegen die Boston Celtics, dieser ja doch prominente Trade, der die Brooklyn Nets für lange Zeit so ein bisschen niedergelegt hat und so ein bisschen die Zukunft verbaut hat. Es ist auf jeden Fall absolut 100% All-In für Anthony Davis. Er ist natürlich einer der 5 besten Spieler der NBA. Er ist, wenn er gesund ist, jemand, der einen absoluten Unterschied machen kann, der das Spiel von LeBron James auch extrem gut ergänzt. Aber du lässt halt auch wirklich ein halbes Team liegen, ne? Also ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie der Rundbau um James und Kuzma und Davis aussehen soll. Es sind ja jetzt wieder einige Verhandlungen mit dabei. Du hast ja sicherlich noch einige mehr Informationen, die du ganz gut rüberbringen kannst, dass sie eben nochmal versuchen, ein bisschen weiteren Salary Cap nochmal freizuräumen. Es ist auf jeden Fall für die Pelicans ein guter Trade, weil ihn behalten können sie nicht und einen besseren Trade haben sie jetzt nicht mehr gefunden, auch aufgrund der ganzen Situation, die Anthony Davis mit sich gebracht hat. Die Information von Rich Paul, dass er vermutlich in Boston nicht bleiben wird. Boston hat daraufhin Tatum nicht mehr in ihrem Angebot mit drin gehabt. Es war also nicht mehr so doll, wie jetzt noch angenommen im Laufe der vergangenen Saison, dass da ein richtig fettes Paket aus Boston kommt. Für Boston sieht sowieso gerade alles andere als prickelnd aus in der Gesamtsituation. Und deswegen für die Pelicans sicherlich das Beste, was sie geholt haben. Die haben dann eine Menge rausgeholt, haben die Zukunft ihres Teams aufgestellt. Und für LA muss ich deinen Twitter-Kommentaren doch stellenweise recht geben, dass das sehr, sehr schwierig sein könnte, dieses Team tatsächlich zu einem Contender hochzuheben, auch wenn du 2 der besten Spieler der NBA im Kader hast.
Ja, genau. Die meisten Leute haben meine Twitter-Kommentare wahrscheinlich nicht gelesen. Deswegen kann ich nochmal so ein bisschen zusammenfassen, was ich da eigentlich gesagt habe. Also meiner Meinung nach wird es halt schon nicht einfach mit diesem Trade und jetzt LeBron James, Anthony Davis und Kyle Kuzma ein gutes Team zu formen. Und bei den Zweifeln, die ich an das Front Office der Lakers habe, würde ich sogar sagen, es ist nicht eine 100%ige oder eine 90%ige Wahrscheinlichkeit, dass dieses Team die Playoffs schafft. Ich weiß, das hört sich erstmal verrückt an, aber man hat jetzt eben 3 Spieler im Kader, die in der nächsten Saison in der Rotation sein werden. Und man hat, wenn der Deal so gemacht wird, wie er bisher vereinbart wurde, nur noch 21 Millionen, um den restlichen Kader zu füllen, also den kompletten restlichen Kader. Und in der letzten Saison haben die Lakers bekanntermaßen ziemlich miese Signings gemacht. Da haben sie einfach Spieler gesigned, denen sie sehr viel Geld gegeben haben, weil es Einjahresdeals sind. Man zahlt für Einjahresdeals meistens mehr als für längere Verträge, weil die Spieler natürlich einfach das Risiko tragen, dass sie sich verletzen und dann wollen sie natürlich für ein Jahr mehr Geld haben. Aber einfach nur mal als Beispiel, da haben sie für Rajon Rondo und KCP 21 Millionen bezahlt und das ist das, was sie jetzt eventuell sogar nur noch haben. Und daraus muss man ein komplettes Team formen. Und ja, es wird schon so sein, dass es dann eben LeBron und Anthony Davis sind, Kyle Kuzma dazu und sehr, sehr viele Roleplayer, die nicht besonders viel Geld kosten. Und da ist natürlich schon die Frage, inwiefern ist dieses Team dann zum Beispiel besser als das Pelicans-Team der letzten Saison? Denn über die Regular Season gesehen ist wahrscheinlich Jrue Holiday ein besserer Verteidiger als LeBron James. Und dieses Pelicans-Team hatte eben große Probleme in der Defense, war beim defensiven Rating über die Saison gesehen nur auf Platz 23. Und man wird eben Geld bezahlen müssen, wenn man Shooting und Defense haben will. Denn das sind die Dinge, die alle Teams in der Liga brauchen. Es gibt sehr viele Teams mit Cap Space. Also jemanden wie JJ Redick oder Danny Green bekommt man eben wahrscheinlich noch nicht mal für 10 Millionen und hat dann eben auch noch sehr viel Konkurrenz, die zu bekommen. Und dann hat man eben 2 Spieler und dann ist der Cap Space weg. Da muss man den Rest des Kaders mit Minimalverträgen auffüllen. Und das wird eben schon sehr, sehr schwer werden, da wirklich ein gutes Team zusammenzukriegen. Geschweige denn einfach nur eine gute Starting Five. Also das ist eine Sache. Und dann sehe ich eben auch, dass LeBron James eben jetzt in der kommenden Saison wird er im Dezember 35 kein Spieler ist, der so ein Team einfach mal die ganze Saison trägt. Also eigentlich geht es langsam in die Richtung, dass LeBron mal ein bisschen weniger spielen sollte. Kobe Bryant hat zum Beispiel in seiner 7. Saison 38,6 Minuten im Schnitt gespielt und hat sich dann im 78. Spiel die Achillessehne gerissen. Und man müsste eigentlich LeBrons Minuten so ein bisschen runterfahren. Und man hat ja auch in der vergangenen Saison schon gesehen, dass er jetzt eben auch vielleicht langsam so in ein Alter kommt, wo sowas wie muskuläre Probleme dann eben eine Rolle spielen, weil er nur 55 Spiele gemacht hat. Also ich sehe eben schon das Problem, dass man da jetzt 2 Leute hat, die das Team tragen müssen und habe große Bedenken, was das Front Office der Lakers angeht. Und noch ein Fakt dazu, der mich doch ziemlich zweifeln lässt, ist jetzt schon, wie es abgelaufen ist. Denn man hört jetzt im Nachhinein, dass die Lakers diesen Deal nochmal neu verhandeln wollen, um eben noch eventuell es zu schaffen, einen Maximalvertrag in ihrem Kader unterzubringen. Und wenn ich das schon höre, ne, dass sie diesen Deal quasi verhandelt haben und danach den Deal nochmal ändern wollen, um noch diesen maximalen Capspace reinzukriegen. Das bedeutet nämlich, also so wie der Deal jetzt verhandelt wurde, würde er am 6. Juli abgeschlossen werden, aber dann hätten die Lakers eben nur 21 Millionen. Dann gibt es noch so ein Problem mit dem Trade-Bonus, den AD bekommt, auf den er wahrscheinlich nicht verzichten wird. Das sind 4,5 Millionen. Und dann ist es eben noch so, wenn die Lakers den Deal so mit den Pelicans besprochen hätten, dass der erst am 30. Juli stattfindet, anstatt am 6. Juli, dann hätten sie die Möglichkeit, auch unter bestimmten Voraussetzungen auf 32 Millionen zu kommen. Jetzt wollen die Lakers im Nachhinein das mit den Pelicans nochmal vereinbaren, was aber für die Pelicans Nachteile birgt. Das bedeutet, sie müssen eventuell sogar noch mehr reinpacken in den Deal. Und wenn ich das schon höre, dass sie das jetzt im Nachhinein verhandeln wollen, dann denke ich schon, ja, es hört sich so an, als hätten sie hinterher die Coverage sich angehört und gedacht, oh Mann, wir haben Mist gebaut. Wir hätten da irgendwie noch mehr Capspace haben können. haben wir scheiße verhandelt und selber gar nicht darauf gekommen sind. Also ich vertraue dem Front Office der Lakers sehr, sehr wenig da, wirklich ein gutes Team draus zu bauen. Und ich glaube, die haben ziemlich wenig Plan, was sie da gerade machen. Und ich glaube, das Beste, was die Lakers hätten tun können, wäre einfach einen kompetenten GM zu hiren. Und das haben sie eben nicht gemacht. Von daher sehe ich da schon mal ziemlich schwarz.
Ja, es wird tatsächlich eine größere Herausforderung. Wenn du die Wette eingehen möchtest, ich tippe die Lakers in die Playoffs. Aber ein Title-Contender sehe ich jetzt noch nicht. Aber wie soll man das auch tun, wenn nur drei Spieler für die nächste Saison aktuell feststehen? Bonga und Wagner als deutsche Spieler werden wir wahrscheinlich bei den Lakers nicht sehen im nächsten Jahr. Danach sieht es jedenfalls aus, wenn wir diesen Informationen glauben können. Und das ist ja auch nur logisch.
Wir müssen auf jeden Fall da nochmal über die Pelicans-Seite sprechen.
Ja.
Und es ist halt auch bei dem Deal nicht so, dass ich ihn gar nicht verstehe oder dass ich ihn an Lakers Stelle nicht gemacht hätte. Also ich bin schon der Meinung, dass die Lakers auf jeden Fall gut beraten darin waren, diesen Deal zu machen. Bei diesen Superstar-Trades ist es eigentlich auch immer so, wenn man in die Vergangenheit guckt, dass das Team, das den Superstar bekommt, immer den besseren Deal gemacht hat. Man muss natürlich aber auch dazu sagen, dass solche riesigen Pakete mit so vielen verschiedenen Assets in der Vergangenheit meistens nicht durchgeführt wurden. Und wenn man sich die besten Trades in der Geschichte der Liga anguckt, dann sind das eigentlich immer Trades, bei denen entweder ein Superstar für super wenig getradet wurde. Also der Kawhi Leonard-Trade aus der letzten Saison, da kann man schon sagen, das ist einer der besten Trades aller Zeiten. Denn es waren nur DeMar DeRozan, Jakob Poeltl und ein First-Round-Pick. Und daraus wird ein Championship-Team. Also das sehe ich hier eben ganz anders. Anthony Davis ist auf jeden Fall ein richtig krasser Spieler, für den man auch viel geben muss. Aber das war da jetzt doch hier schon sehr, sehr viel. Aber es kann natürlich auch sein, dass die, also dass Ingram, Ball und Josh Hart letztendlich nur mittelmäßige Spieler sind und dass diese Picks, wenn die Lakers in Zukunft gut sind, auch alle gar nicht so hoch sind. Und dass es dann am Ende gar nicht so ein Riesenpaket ist, wie es jetzt gerade aussieht. Aber gerade mit den Lottery-Odds, die sich eben ein bisschen verändert haben, also dass eben auch ein Team, das gar nicht so schlecht ist, immer noch einen guten Pick bekommen kann, das macht das Ganze natürlich schon interessant. Und dann ist natürlich auch die Gefahr da, dass die Lakers in Zukunft nicht gut sind. Und wenn jetzt zum Beispiel LeBron in zwei Jahren nicht mehr auf dem absoluten Level ist und AD vielleicht auch kein Top-10-Spieler mehr ist oder AD sich verletzt und eine schwere Verletzung hat und die Lakers keine Destination für Free Agents sind und sie haben eben dann nicht mehr so viele Picks, die sie traden können. Sie haben dann auch nicht mehr die Möglichkeit, viel, also sie können nicht mehr so viel traden, sie können durch den Draft nicht mehr so viel machen, sie haben halt die nächsten beiden Draftpicks, aber sie können eigentlich in den nächsten Jahren keine Picks mehr traden, dann wird es eben schon schwierig, außerhalb der Free Agency irgendwie an diesem Kader viel zu drehen und das macht es eben schon sehr unflexibel, wenn man in der Zukunft irgendwelche Fehler macht beim Roster bauen, dann kann man die halt kaum noch ausgleichen und es gibt halt schon auch die Möglichkeit, dass da was passiert, dass sie schlecht sind und dann sieht es eben schon aus wie der Netz-Deal auf einmal, wie der Netz-Trade so schlecht, also wenn die Lakers in den nächsten Jahren nicht gut werden, dann haben die Pelicans auf jeden Fall alles richtig gemacht. Und dann auch einfach nochmal zur Seite von den Pelicans. Wie würdest du denn jetzt einfach die Spieler sehen, die sie bekommen haben, Ingram, Ball und Josh Hart, wenn du das siehst, die haben ja jetzt den First Pick und dazu noch den vierten Pick. Wie beurteilst du das? Wie positiv bist du da eingestellt?
Ja, also der erste Pick, den sie ja sowieso schon haben, wird ja mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit Zion Williamson sein. Das ist natürlich schon mal eine Riesennummer und ihn neben Lonzo Ball kann ich mir total gut vorstellen. Ich glaube, dass für Ball auch insgesamt die Situation sehr positiv sein könnte, weil er ein junges Team um sich hat, wo er noch ein bisschen mehr diese balldominante Führungsrolle übernehmen kann, die ihm eigentlich im College sehr gut gelegen hat. Ein bisschen weniger Scheinwerfer legt, dass er vielleicht auch seinen einen oder anderen Jumper ein bisschen sicherer nehmen kann. Auch wenn er ursprünglich gerne in L.A. bleiben wollte, denke ich, dass sich das langfristig für ihn nach einer ganz guten Situation anhört. Mittlerweile hat ja auch sein Vater da ein bisschen zurückgerudert und man kann jetzt davon ausgehen, wenn das alles so ganz gut läuft, dann wird es da alles ein bisschen ruhiger rund um seine Person und vielleicht auch ein bisschen mit mehr Leistung verbunden, denn so viel hat er bisher noch nicht gezeigt. Jedenfalls nicht, was an sein Talent heranreichen würde. Ingram hat ja immer wieder Flashes gehabt bei den Lakers, hat nie konstant wirklich Starleistung bringen können bis jetzt. Aber er hat das natürlich in sich, ne? Und es wird sich jetzt zeigen, es ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, ihn jetzt in New Orleans nochmal auszuspielen und Vollgas zu geben. Hart, glaube ich, sehe ich in der Zukunft als so ein 3-and-D-Guy, also wirklich ein Spieler mit einem guten Wurf, einer guten Defense und ein guter Rollenspieler fürs Team, also auch ein Spieler, der in jedes Team eigentlich gut reinpassen kann. Und dann halt noch die Draftpicks, ne? Und die machen es eben auch immer noch aus. Damit haben sie auch nochmal ausgesichert, dass gute Leute für wenig Geld kommen. Mal sehen, wen sie an Position 4 draften. Also ich habe irgendeinen Mock-Draft gesehen, das hatten wir mit Olli auch schon besprochen, da war jetzt Garland noch gehandelt. Ich muss aber auch sagen, auch zugeben, dass ich mich mit dem Draft bisher noch nicht so intensiv beschäftigt habe und jetzt auch mal sehen müsste, was New Orleans da speziell an Spielern gebrauchen könnte, ob sie da vielleicht noch ein bisschen mehr Shooting rausholen wollen oder eben noch einen Big Man. Denn Randall will ja den Free-Agency-Markt testen. Unwahrscheinlich, dass er nochmal zu neuen Konditionen bei den New Orleans Pelicans unterschreibt. Also auf groß könnten sie tatsächlich noch jemanden gebrauchen. Also ich glaube, die haben da in ihre Zukunft sehr, sehr gut investiert. Was meinst du denn?
Ja, also ich halte von Ingram, Ball und Hart nicht so besonders viel. Das macht natürlich den Trade für die Lakers auch nochmal so ein bisschen besser. Also ich halte von allen drei aus verschiedenen Gründen nicht so viel, aber vor allem ist es für mich bei allen drei eigentlich so das Shooting. Ich finde, sie sind einfach alle drei Spieler, die nicht so wirken, als wenn sie in der NBA nochmal besonders gute Schützen werden. Lonzo Ball, einer der schlechtesten Schützen, wenn man so die Quoten sieht, in der ganzen Liga und auch die Freiwurfquote für einen Point Guard in der letzten Saison bei 41%. Dazu verletzungsanfällig. Ich sehe einfach nicht wirklich, dass er in der NBA ein kompetenter Starting Point Guard wird. Also ich finde, er ist da vielleicht schon so ein bisschen overrated. Und ja, also ich meine, was hat er denn bisher gezeigt? Also ich
ja, schlechte Quoten, definitiv. Aber also immer wieder Flashes dabei. Und ich finde seine Court Vision auf jeden Fall gut. Seine Defense, gerade On-Ball Defense, ist sehr stark. Also im Prinzip ist es für mich erstmal nur der Wurf, der so kritisch ist. Und ich habe das Gefühl, dass er ein Spieler ist, der das schon in den Griff bekommt. Es ist halt immer noch dabei, was eine Rolle spielt, dass er tatsächlich umgelernt hat nochmal von dieser etwas eigenartigen Wurftechnik. Und ich glaube, das ist halt, der Prozess ist immer noch nicht so ganz abgeschlossen. Ich glaube, da ist nach oben hin noch einiges möglich. So würde ich ihn einschätzen.
Ja, ich bin da ein bisschen skeptischer. Also mein Fall ist Lonzo Ball nicht unbedingt. Zu viele Schwächen im Spiel noch und sehr verletzungsanfällig. Also das kann auf jeden Fall kommen. Er ist jung und er hat ja auch noch gar nicht so viele Spiele gemacht, gerade mal knapp über 100. Brandon Ingram, ja, da sehe ich es halt auch ähnlich. 3 Jahre in der Liga, einfach kein Dreierschütze und auch ansonsten, ich finde, er ist einfach auch zu dünn. Ihm würden einfach 10 Kilo mehr auf den Rippen mal ganz gut tun. Gerade defensiv wäre das sehr gut für ihn. Und Josh Hart natürlich auch jetzt ein Spieler im zweiten Jahr, der da nicht ganz so viel gezeigt hat. Aber auch da, die letzte Saison war doch schon relativ enttäuschend. Alle Quoten viel schlechter geworden. Ich glaube auch, dass Hart ein ganz guter NBA-Spieler sein kann. Und dass dieser Wechsel zu den Pelicans für ihn bestimmt auch ganz gut ist. Aber ja, mal gucken. Also ich bin da bei den drei jetzt nicht so super angetan. Und ich glaube auch, dass das eben einer der Punkte ist, warum dieses Paket, das die Lakers rübergeschickt haben, so groß geworden ist. Also kann man sich ja vorstellen, wie die Verhandlungen abgelaufen sind. Die Pelicans haben einfach gesagt, wir lieben Ingram nicht, Ball nicht, Hart nicht. Die haben alle total die großen Schwächen. Für uns sind das einfach keine Spieler, bei denen wir das Star-Potenzial sehen. Also wenn ihr Anthony Davis haben wollt, dann gebt uns das alles noch dazu. Ansonsten kriegt ihr ihn nicht. Und die Lakers haben wahrscheinlich einfach dann eben auch einsehen müssen, dass ihre Spieler tatsächlich nicht so besonders attraktiv sind. Und dann kriegt man eben so ein Paket. Wenn jetzt Ingram oder Lonzo Ball ganz eindeutiges All-Star-Potenzial hätten, dann wäre das Paket eben insgesamt auch kleiner geworden. Also das sind eben auch schon die Flaws dieser Spieler, die so eindeutig sind, die dieses Paket dann eben auch so riesig machen. Ne?
Ja, so sind es nochmal einige Picks geworden und die machen das Paket letztendlich dann doch attraktiv und für die Zukunft haben die Pelicans dann auf jeden Fall einiges an Möglichkeiten, um sich da nochmal in den Picks der Lakers zu bereichern, das Team entsprechend aufzubauen. Definitiv eine gute Chance, nochmal aufeinander zu kommen.
Ja, also wenn ich jetzt einfach die Situation der Pelicans nochmal zusammenfasse, ist es für mich einfach ein nicht so besonders gut passender Kader für Zion Williamson, der wahrscheinlich kommende Star des Teams wird. Also ich würde da versuchen, vielleicht noch andere Deals einzufädeln und einfach mehr Shooting reinzukriegen, weil ich nicht glaube, dass Ingram Ball und Ball das liefern können. Also ich glaube schon, dass Ball und Williamson vielleicht ein ganz gutes Tandem sein könnten und mit Jrue Holiday auch eine krasse defensive Komponente reinkriegen, die drei. Aber dann bräuchte man eben vielleicht noch einen Stretch Big und noch einen Shooter für die Starting Five. Also so zum Beispiel, wenn man Brook Lopez noch kriegen könnte, vielleicht ihm Kohle anbietet und der vielleicht auch Interesse hat, bei so einem jungen, aufstrebenden Team seine Skills reinzubringen und dann eben vielleicht noch einen Deal machen könnte, bei dem man zum Beispiel Ball und den vierten Pick für Bradley Beal wegschickt. Das würde dann schon meinen Geschmack mehr treffen. Ist natürlich die Frage, ob solche Deals möglich sind, ob nicht Brook Lopez lieber bei einem tatsächlichen Contender spielt und ob nicht die Wizards auch einfach Bradley Beal viel besser einschätzen als Lonzo Ball und den vierten Pick. Ja, das wären so meine Gedanken zu dem Deal. Du wolltest ja gerade schon weitermachen mit dem aktuellsten Trade gerade, ne? Mit dem Utah Jazz Memphis Grizzlies Deal.
Ja, sehr gern. Hat sich ja jetzt die letzten Tage erst so rauskristallisiert. Gerade auch nochmal in unserem Facebook-Chat darüber unterhalten. Ja, Mike Conley geht zu den Utah Jazz. Sie in der letzten Saison wollten sie ihn auch schon so Trade-Deadline holen. Damals war Ricky Rubio in so einem Swap mit eventuell noch ein paar Picks, das war nicht genauer erläutert, so angedacht. Dazu kam es nicht. Die Grizzlies hatten da kein Interesse, aber jetzt haben sie Mike Conley eben doch abgegeben. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass die Grizzlies jetzt den zweiten Pick gezogen haben. Das wird aller Wahrscheinlichkeit nach Ja Morant sein, den sie sich dann holen, der dann die Position noch einnimmt und dann passt es spätestens jetzt mit Mike Conley so nicht mehr und dann sollten sie noch versuchen zu bekommen, was dann eben zu bekommen ist und sie haben eigentlich ein ganz gutes Paket bekommen. Die Utah Jazz geben ab Grayson Allen auf einem guten Vertrag, Kyle Korver, Jay Crowder, ein 2019 Pick, der jetzt auch schon feststeht, das wird der 23. Pick sein, also nicht so früh, eher ein später Erstrunden-Pick und dann noch einen zweiten Pick im nächsten Jahr 2020, der ist protected. Und zwar in zwei Richtungen, 1 bis 7 wird er nicht an die Grizzlies gehen und 15 bis 30 wird er auch nicht an die Grizzlies gehen. Also nur wenn er im nächsten Jahr zwischen 8 und 14 liegt, bekommen sie ihn. Das Gleiche wiederholen sie im nächsten Jahr nochmal. So wie es wahrscheinlich ablaufen wird, die Jazz, wenn er eine gute Saison spielen, ist es wahrscheinlich, dass er in diese zweite Hälfte reinfällt. Das heißt, dann eher so im Jahr 2022 an die Grizzlies geht. Und das soll ein guter, starker Draft-Jahrgang sein, auch weil da diese One-and-Done-Regelung mit dem College aufgelockert wird und da wahrscheinlich sehr, sehr viele Spieler sich für den Draft anmelden. Da ist er dann nur noch 1 bis 6 protected, ansonsten frei. Wahrscheinlich kommt es dann da zu diesem zweiten Pick. Also haben sie zwei Draft-Picks und vielleicht Grayson Allen für die Zukunft. Der hat auch nicht so stark gespielt bisher, hat aber einen so einen 40-Punkte-Breakout, immer wieder Flashes gezeigt. Kann also durchaus ein Spieler werden, der noch was für die Zukunft bringt. Ja, und Crowder und Korver, die sind dann ja auch auslaufend. Also Korver ist die Frage, ob sie vielleicht auch einfach waven. Der hat 3,5 Millionen jetzt noch garantiert. Der würde wahrscheinlich auch lieber nochmal bei einem Titelcontender mitspielen. Vielleicht wäre das so einer, der noch zu den Lakers geht fürs Minimum, um einfach nochmal irgendwo mitzuspielen. Crowder, vielleicht auch die Saison, dann läuft er aus und dann ist der auch.
Ich glaube, dass die runter. Grizzlies eher vorhaben, Crowder auch nochmal weiter zu verschiffen.
Das könnte auch sein.
Ich glaube, dass Crowder und Korver eben eher diese Salary-Matching-Komponente hatten und dass die Grizzlies eigentlich kein Interesse haben, die beiden zu spielen. Aber man kann das nicht wissen. Ne? Also es kann auch sein, dass sie jemanden wie Crowder doch für ihre Entwicklung ganz gut einbauen können.
Ja, ist es möglich. Also von der Perspektive gesehen, dass Mike Conley jetzt 31 Jahre ist und es schon so die Grenze ist, dass du halt wirklich noch gute Sachen für so einen Starspieler bekommst, ist es, denke ich, relativ viel. Also diese zwei Picks, einen jungen Spieler mit auf jeden Fall noch Möglichkeiten, sich zu entwickeln, das ist schon ein ganz, ganz guter Deal. Da sind sie noch mal rechtzeitig losgeworden, würde ich sagen. Und die Jazz auf der anderen Seite bekommen Mike Conley, der auf jeden Fall zu Ricky Rubio noch mal ein Boost ist als Starting Point Guard und da noch mal einiges in Richtung Contender bringen kann, der auch in das System sehr gut reinpasst. Ricky Rubio auf der anderen Seite bei den Jazz ist jetzt Free Agent und wird wohl auch nicht mehr bei den Jazz spielen. Er hat direkt hinterher nochmal einen Tweet abgelassen und das hörte sich schon sehr danach an, dass er jetzt einfach nach vorne schaut und dann das Leben genießt und wohl auch nicht bei den Jazz bleibt, sondern sich ein neues Team sucht. Die Indiana Pacers haben anscheinend großes Interesse. Es gibt auch einige andere Teams, zu denen es passen könnte. Der Andreas, unsere WhatsApp-Gruppe, hat schon gesagt, er würde sich wünschen, dass vielleicht dann doch die Clippers nochmal eine Rolle spielen könnten, der da vielleicht eine Mentor-Rolle für Shai Gilgeous-Alexander spielen könnte. Vielleicht wird es auch irgendwie so eine Lösung, aber ich persönlich habe das Gefühl, dass Rubio gerne als Starter in einem guten Team spielen würde. Von daher könnte es mit den Pacers wirklich auch ganz gut passen, dass er dann da neben Oladipo, der zurückkommt, spielt. Und mit Collison ist nochmal die Frage, was bei den Pacers passiert. Der hat auch einen auslaufenden Vertrag, ist auch Free Agent, ist auch noch unklar, was mit ihm dort passiert. Also da ist auf jeden Fall einige Bewegung drin. Und im Westen wird ein Team nochmal wieder ein bisschen stärker.
Ja, was denkst du denn, was für die Jazz möglich ist jetzt in der kommenden Saison, wenn du dir mal so die Western Conference anguckst? Meinst du, dass die Utah Jazz mit Conley jetzt in den Rang der Conference-Title-Contender aufsteigen oder vielleicht sogar NBA-Championship-Contender?
Ja, schon. Ich glaube schon, dass es möglich ist. Du bist ja der größte Jazz-Fan hier in der Runde. Aber es zeigt sich jetzt schon über die letzten Jahre, dass sich der Westen halt an gewissen Stellen auch so ein bisschen ausdünnt. Ne? Also nächstes Jahr haben wir etwas schwächere Warriors. Wir haben möglicherweise gerade implodierende Houston Rockets mit diesem eventuell Beef zwischen Chris Paul und James Harden. Es wird von einer Seite dementiert, auf der anderen Seite bestärkt. Also auf jeden Fall läuft es da nicht so rund. Und dann hast du halt noch die Denver Nuggets, die auch erstmal beweisen müssen, dass sie tatsächlich, auch wenn es in den Playoffs zur Sache geht, dann auch weiterhin Contender sind, dass sie da noch weiter gereift sind. Und dann hast du natürlich auch schon relativ schnell die Jazz da oben mitspielen, die jetzt mittlerweile einfach ein Team haben, was in der Formation grundsätzlich schon länger zusammenspielt. Und dann hast du halt Gobert, Conley, dann hast du Donovan Mitchell. Das sind schon auf jeden Fall Namen, mit denen kannst du was reißen. Also Gobert ist für mich nach wie vor einer der Top-3-Center in der Liga, der eben das absolute Lob-Target ist und gleichzeitig eben einer der besten Verteidiger der Liga. Und das ist schon erstmal eine Hausnummer, ne? Da kannst du jedem in den Playoffs gefährlich werden. Und sie sind gut gecoacht, wie du ja sicherlich weißt. Also ich bin da schon überzeugt, dass sie da angreifen können.
Ja, also ich, wie gesagt, bei den Jazz, da bin ich immer ganz positiv dabei. Also ich bin jetzt nicht wirklich ein richtiger Jazz-Fan, aber ich mag halt Quinn Snyder sehr gerne. Ich mag gerne die Spielweise der Jazz. Und wenn ich in der vergangenen Saison eine Sache hätte ändern können, um die Jazz wirklich zu einem Team zu machen, dem man richtig was zutrauen kann, dann wäre es gewesen, dass ich Ricky Rubio gegen einen anderen Point Guard ausgetauscht hätte, zum Beispiel gegen Mike Conley. Also auch bei der Trade Deadline habe ich das ja schon gesagt, dass es ein Deal wäre, den ich für die Utah Jazz sehe und der dann leider dann noch nicht stattgefunden hat. Aber Conley ist ein ganz klares Upgrade zu Rubio. Er ist vor allem offensiv stärker als Rubio und das wird man ganz, ganz deutlich sehen. Er ist ein besserer Schütze, er ist einfach jemand, der meiner Meinung nach insgesamt besser das Spiel leitet. Wirklich ein richtig guter Floor General, der halt immer Gefahr ausstrahlen kann. Und das ist bei Conley so, dass er in den letzten Jahren ein ziemlich schwaches, effektives Field Goal hatte und das True Shooting, also mit Freiwürfen eingerechnet, auch nicht so besonders gut war. Er hatte auch vor letzte Saison nur 12 Spiele gemacht wegen einer Achillessehnenreizung, an der er sich dann letztendlich auch operieren lassen musste. Jetzt letzte Saison hatte er aber 21 Punkte im Schnitt und ich glaube schon, dass er die Jazz defensiv offensiv besser machen kann. In der vergangenen Saison waren die Jazz beim offensiven Rating nur 14. der Liga in der Regular Season und beim defensiven Rating sind sie ja immer ganz weit oben und wenn sie bei der Offensive noch ein bisschen besser werden, also defensives Rating waren sie Zweiter, wenn sie bei der Offensive noch besser werden und dann eben auch ein bisschen unausrechenbarer, gerade in den Playoffs, wo Donovan Mitchell einfach zu viel machen musste, dann sehe ich sie schon als ein Team, das das weiterkommen kann, das mehr reißen kann. Also vielleicht Conference-Finale, wenn es ganz gut läuft und alles klickt und noch ein paar gute Moves gemacht werden, vielleicht sogar noch mehr. Also kann schon sein, dass sie jetzt den Schritt nach vorne machen, gerade wo sich da so ein bisschen eine Lücke bildet, in das neue Teams reinstoßen müssen.
Definitiv, ne? Ja. Also zusammenfassend zwei wirklich große Trades. Die Finals sind kaum vorbei und schon geht's los. Es wird noch einiges mehr passieren, wenn der Draft stattgefunden hat und wenn die Free Agents in der Lage sind, sich neue Teams zu suchen und zu signen. Und da sind ja auch in diesem Jahr sehr, sehr große Namen auf dem Zettel. Wir haben schon Clay und KD angesprochen, von denen wir jetzt erstmal ausgehen, dass sie bei ihren Teams unterschreiben. Kawhi hatten wir auch schon auf dem Zettel, wo wir jetzt einfach mal sagen würden, eher Toronto, eventuell die Clippers. Alles andere eher unwahrscheinlich. Aber es sind natürlich noch weitere große Namen im Gespräch. Kyrie Irving, Jimmy Butler, Kemba Walker, Chris Middleton, um einige zu nennen. Welche Story hat dich da jetzt in letzter Zeit verfolgt? Und wo siehst du diesen Spieler hingehen?
Also Kyrie Irving ist auf jeden Fall, finde ich, eine sehr interessante Geschichte. Vor allem, weil es für mich einfach verdeutlicht, wie manchmal eine unglaublich positive Ausgangssituation sich doch relativ schnell verändern kann. Also bei den Boston Celtics sah es vor 2 Jahren ungefähr aus, als wenn sie die nächsten 5 Jahre dominieren müssten, als wenn sie das beste Team der Liga werden. Alles lag in ihren Händen. Dann hat sich Gordon Hayward verletzt. Das war der Knackpunkt bei der ganzen Geschichte. Sie haben ihm einen riesigen Deal gegeben, fast 100 Millionen Dollar. Und er hat sich im ersten Spiel nach 5 Minuten bei einem Alley-Oop-Versuch den Fuß gebrochen, ausgekugelt. Ich weiß gar nicht mehr genau, was die Verletzung jetzt letztendlich genau war, aber halt eine richtig schlimme Verletzung. Und er sah jetzt eben überhaupt nicht mehr aus wie der Spieler, der er vorher war. Das ist einfach der Knackpunkt. Und dann eben etwas stagnierende Entwicklung bei den jungen Spielern, die in den Playoffs vorher schon so gut aussahen. Dann die Picks, die sie alle noch in der Tasche hatten, die sind schlechter geworden, weil zum Beispiel die Kings besser gespielt haben. Ja, und plötzlich sieht die ganze Situation nicht mehr so gut aus. Jetzt wird Curry gehen. Also die, was man so hört, ist er schon definitiv weg. Al Horford ist gerade aus seinem Vertrag ausgestiegen und wird auch, wie es aussieht, weg sein. Da geht's doch gerade ganz schön den Bach runter. Das ist auf jeden Fall eine Sache. Und ja, Curry wird eventuell zu den Nets gehen, wenn die Lakers es hinbekommen, den Trade nochmal so umzugestalten, dass sie Max Cap Space haben, könnte Curry auch dahin gehen, aber wohl nicht zurück zu den Boston Celtics.
Ja, das wäre auf jeden Fall ziemlich bitter. Und Curry, das Letzte, was ich gehört hatte, ist, es war im Englischen vom Ghosting die Rede, dass er also tatsächlich keinen Kontakt mehr hatte zu Offiziellen in Boston. Das erinnert schon sehr an die Situation in Cleveland damals, erstmal völlige Funkstille. Und dann kam damals ja recht prompt der Trade-Wunsch. Jetzt sieht es tatsächlich danach aus, als wenn er sich alternativ umsieht. Ja, die Nets habe ich auch gehört, sind groß im Gespräch. Dann natürlich auch die Frage, was ist mit D'Angelo Russell? Die könnten wohl nicht koexistieren, dann würde Russell wohl gehen müssen. Da würde ich mich anstelle der Nets auch mal fragen, möchte ich das? Riskiere ich das, dass Curry seine Attitüden mitbringt in mein Team und das vielleicht auch den Bach runtergeht? Allerdings ist er natürlich ein Spieler einer solchen Qualität, dass da das ein oder andere Risiko schon angebracht ist. Also keine leichte Nummer.
Ja, also zu Curry Irving würde ich sagen, also dass er jetzt die Boston Celtics tatsächlich verlässt, einfach wenn man die spielerische Situation sieht, das kann ich ihm jetzt nicht verdenken, denn es ist eben so, Gordon Hayward ist nicht mehr der Alte und dieses Team hat einfach jetzt nicht mehr die allerhöchste Ceiling, aber ich als jetzt zum Beispiel GM eines anderen Teams hätte kein besonders großes Interesse, Kyrie Irving als meinen Starspieler zu verpflichten und auch was man so aus Boston hört, so von den Fans und so weiter, da sind doch viele der Meinung, es ist eigentlich gar nicht so schlimm, dass Kyrie Irving geht. Also er steht da nicht so besonders hoch im Kurs.
Ja, sie werden auf jeden Fall weniger das Problem haben im nächsten Jahr, dass sich die Leute um ihre Spielzeit zanken. Da wird sich der eine andere Terry Rozier vielleicht freuen, dass er ein bisschen mehr Spielzeit bekommt. Der muss aber auch erstmal unter Beweis stellen, dass er tatsächlich ein Starting Point Guard ist, in meinen Augen. Der hat gute Playoffs gespielt vor einem Jahr, aber ansonsten bin ich jetzt diese Saison vor allem nicht so überzeugt gewesen von ihm. Muss ich ihm mal einer nochmal zeigen. Auch Tatum könnte jetzt nochmal eine Schippe drauflegen, nachdem er wirklich einen Schritt zurückgegangen ist in der letzten Saison. Vielleicht entwickeln sich genau diese Spieler dann jetzt doch nochmal so, wie wir es uns in dieser Saison erhofft haben.
Ja, es wird sehr interessant, das zu sehen. Also ich glaube, Tatum wird im nächsten Jahr eine sehr gute Saison spielen.
Ja, und dann ist natürlich auch noch die Frage, ob Hayward nochmal in irgendeiner Art und Weise zurückkommen kann, zumindest sich noch verbessern kann, denn diese Saison war doch sehr holprig für ihn und das sah noch in weiten Teilen auch eben sehr, sehr unsicher aus. Eine weitere Personalie, die mich sehr interessiert in der Free Agency, ist Kemba Walker. Da wird ja auch schon wild gemutmaßt. Er wurde auch schon mit den Lakers in Verbindung gebracht. Natürlich hat er gute Aussichten jetzt auch erstmal in Charlotte, wenn es einfach nur um seine Finanzen geht. Aber du hattest auch schon mal angemerkt, gleich in der letzten Saison, dass du, wenn ich mich richtig erinnere, dass du in Frage stellen würdest, ob Kemba Walker wirklich der Spieler ist, um den man quasi das Team herumbauen möchte. Oder denke ich mir das gerade aus? Was hältst du von Kemba?
Also ich finde, Kemba Walker ist ein toller Spieler, aber ich glaube, das ist genau der Spieler, der zu so einem, er wurde ins dritte All-NBA-Team gewählt. Dadurch kann er einen Supermax-Deal bekommen. Also die Charlotte Hornets können ihm über 200 Millionen Dollar einen Vertrag anbieten. Und ich glaube, das ist eben genau der Spieler, der dann zu so einem Chris Paul, John Wall Deal wird, der viel zu riesig ist. Denn Kemba Walker ist 29 Jahre alt. Er ist sehr klein. Er ist sehr abhängig davon, dass er eben diese Ultraschnelligkeit hat. Wenn Kemba Walker auch nur ein bisschen was von dieser Schnelligkeit und Athletik verliert, dann sieht es ganz schlecht aus. Man hat das schon bei anderen Leuten in der Vergangenheit gesehen, dass kleine, schnelle Point Guards, wenn sie über die 30 gehen, eben dieses Spiel, diesen Spielstil oft nicht aufrechterhalten können. Man sieht es jetzt gerade auch bei Chris Paul, wie schlecht der Deal aussieht. Und ich würde sagen, wenn man einen Max-Deal an Kemba Walker gibt, dann hat man eher schlechte Karten, dass es in den nächsten Jahren sehr gut aussieht.
Das klingt logisch. Gerade spielt Walker natürlich auf einem atemberaubenden Niveau, keine Frage. Und trotzdem glaube ich, dass die Charlotte Hornets das vielleicht auch ein bisschen aus Verzweiflung auf den Tisch legen. Und es könnte dann schwer sein, das Team um ihn tatsächlich herumzubauen. Aber er soll auch schon angeboten haben, auf gewisses Geld auch zu verzichten, damit Charlotte eben die Möglichkeit hat, ein gutes Team zusammenzustellen. Das wäre auf jeden Fall mal eine interessante Nummer, oder? Dass ein Spieler von sich aus da einen Paycut in Kauf nimmt. Das habe ich so außer bei Dirk Nowitzki noch nicht so häufig erlebt. Na doch, es gab schon einen oder anderen, der ein bisschen weniger Geld genommen hat, Kevin Durant etc. Aber wäre für Charlotte genau das Richtige?
Ja, ach, ich weiß nicht, ob ich an Kemba Walkers Stelle das machen würde, denn wenn man die Entscheidungen sieht, die da in den letzten Jahren getroffen wurden, auch wenn jetzt da natürlich das Front Office teilweise gewechselt hat, aber ob die Charlotte Hornets tatsächlich, wenn er jetzt zum Beispiel einen 5-Jahres-Deal unterschreibt, in den nächsten 5 Jahren in irgendeiner Weise da mal um die oberen Plätze mitspielen können, ich glaube es eher nicht. Und wir hatten es ja auch schon mal besprochen, die haben jetzt auch noch zum Beispiel den Deal von Nicola Batum, der auch noch eine Zeit lang läuft. Also ich finde die Situation von Kemba Walker bei den Charlotte Hornets, das ist eine, bei der es wirklich einige Komponenten gibt, die so ein bisschen schade sind. Einerseits, dass ein Spieler, der eine super Leistung bringt, bei einem Team spielt, das einfach nur im völligen Mittelmaß ist, der ins All-NBA-Team gewählt wird, bei einem Team, das noch nicht mal in die Playoffs kommt, und der einfach kaum mal irgendeinen guten Mitspieler dabei hat. Wir hatten ihn ja auch drin in dem Podcast, wer hat am wenigsten Hilfe, welcher Star hat am wenigsten Hilfe. Da war er bei uns, glaube ich, so auf dem vorletzten Platz gelandet. Also auch mit dem zweitschlechtesten Supporting Cast. Und dann eben andererseits dieser Versuch der NBA, Spieler dazu zu bringen, eben an einem bestimmten Ort zu bleiben. Ich finde, Kemba Walker ist eigentlich der perfekte Spieler, um einfach mal zu sagen, den würde ich jetzt eigentlich gerne mal woanders sehen. Den würde ich jetzt einfach gerne mal in einer anderen Situation sehen. Jetzt können natürlich die Hornets ihm so viel Geld anbieten, dass er da bleibt. Ich vertraue dem Team auch nicht so unbedingt, dass es besser wird. Ja, also ich habe das Gefühl, wenn er da bleibt, dann wird es wahrscheinlich so mittelmaßmäßig weitergehen und dann wird er irgendwann einfach die Liga verlassen und wird so einer von den Spielern sein, die kaum mal in den Playoffs gespielt haben.
Gibt es noch einen weiteren Spieler, den du gerne besprechen möchtest von den Free Agents?
Also es ist jetzt ja noch so früh. Ich würde sagen, wir können es damit jetzt erstmal schließen. Das sind schon so die Sachen, die ich heute gerne besprechen wollte. Jetzt ist ja der Draft schon demnächst. Ich kann allen nochmal ans Herz legen, sich die Draft-Coverage von Jeden Tag NBA anzuhören. Da hat Jonathan Walker richtig viel Alarm gemacht in letzter Zeit. Hat in aller Ausführlichkeit alle Spieler, alle Prospects besprochen. Und auch einen Mock-Draft, wie ich gesehen habe, jetzt schon gemacht. Also wer sich da nochmal ein bisschen reinhören will, kann das da gerne machen. Wir haben uns ja beide bisher mit dem Draft relativ wenig beschäftigt. Wir werden nach dem Draft mal einen Draft-Podcast machen, auch dann auf jeden Fall mit Gästen und da nochmal darauf eingehen, wie wir den Draft sehen und welche Spieler uns gefallen. Und ja, ansonsten für mich können wir es heute dabei belassen, Nils.
Ja, Arne, dann bleibt für mich noch zu sagen, dass ich dir und deiner Frau viel Erfolg wünsche für die Geburt. Ja, das nächste Mal, wenn wir sprechen, ist dann vielleicht schon ein kleines Geschrei im Hintergrund zu hören.
Ja, vielen Dank, Nils. Danke, dass ihr noch dabei seid. Das war eine tolle erste Saison. Wir haben uns da richtig schön reingekniet und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bleibt dran, bleibt uns treu und wir machen so weiter. Ciao, Leute.
Ciao.